Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ja, Yahya, khudh al-kitaba biquwwatin wa atayni. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber, ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, den 14. März 2025, gleich dem 24. Iswan 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ramadan, Monat des Segens. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes seien Sie gegrüßt und willkommen zu einer weiteren Folge mit uns durch Iran. Auf unserer Reise durch die Provinz Golestan geht es heute weiter in den Großraum Bandar-e-Toyaman. Der Großraum Bandar-e-Toyaman liegt im Nordwesten der Provinz Golestan. Im Norden liegt das Land Turkmenistan, im Süden die Provinzstädte Kurdkuy und Golgan und im Osten Ork-Ralor und im Westen das Kaspische Meer und der Golf von Golgan. Der Großraum Bandar-e-Toyaman liegt auf einer Fläche von 1500 Quadratkilometer und besteht aus einem Zentralteil und Gumishan sowie den drei Städten Bandar-e-Toyaman, Gumish-Tape und Siminshahr. Etwa 90% der Bevölkerung besteht aus Turkmenen. Großraum Bandar-e-Toyaman liegt auf einem Flachland ohne irgendwelche Unebenheiten. Das Kaspische Meer liegt 28 Meter unter dem Meeresspiegel. Daher liegt auch Bandar-e-Toyaman selbst unter dem Meeresspiegel freier Gewässer. In den vergangenen Jahrhunderten haben klimatische Veränderungen die Höhenunterschiede des Kaspischen Meeres und die Ablagerungen zu erheblichen geologischen Veränderungen geführt. Die erhöhte Wasserverdunstung, die zurückgehende Niederschläge und der Bau zahlreicher Staudämme auf die Flüsse, die ins Kaspische Meer fließen, haben ihrerseits zu großen Veränderungen auf der Ebene am Meer geführt. Die nördlichen Teile gelten klimatisch als Halbwüsten. Im Süden ist das Klima ein gemäßigtes kaspisches Meeresklima. Damit konzentriert sich die Bevölkerung in den südlichen Teilen in der Stadt Bandar-e-Toyaman, Zentrum des Großraums. Bandar-e-Turkaman liegt 375 Kilometer nordöstlich von Teheran und 26 Kilometer entfernt von Gurgan, Landeshauptstadt von Golestan. Die Stadt wurde 1927 gegründet. Zunächst galt sie als Militärgarnison. Die Ansiedlung von turkmenischen Nomaden und die überregionale Bahnlinie Bandar-e-Turkaman, Bandar-e-Imam Khomeini, Hafenanlagen und Arbeiten, Bau und Kais zum Beladen von Schiffen, die Einrichtung von staatlichen Organisationen und Institutionen und von städtischen Behörden haben die Entwicklung zu einer Stadt forciert. Heute genießt Bandar-e-Turkaman eine besondere Bedeutung, was den Fischfang und Fischereianlagen auf der Insel Orshuradeh anbelangt. 10 Kilometer südlich von der Stadt beginnt die Gehirks- und Waldregion, zudem liegt sie in der Nähe der Wüstenregion von Turkmenistan und am Meer. Die Insel Orshuradeh und die historische Hafenanlage, im Zweiten Weltkrieg noch von erheblicher Bedeutung, bieten heute weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wie auch in anderen Regionen im Norden Irans liegen die Dörfer anmutig in den Wäldern verteilt. Eine Durchreise, ein Kennenlernen der Sitten und Gebräuche und der Genuss der Gastfreundschaft dieser warmherzigen Menschen beschert jedem Reisenden ein unvergessliches Erlebnis. Das Dorf Orshuradeh ist somit eines der attraktivsten Sehenswürdigkeiten der Provinz Golestan im Großraum Bandar-e-Turkaman. Das Dorf liegt 25 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Gurgan entfernt. Die Insel Orshuradeh liegt mit 1200 Hektar Fläche im äußersten Osten der Halbinsel Mian-Kale im Südosten des Kaspischen Meeres. Im Norden liegt die Insel am Kaspischen Meer, im Süden am Golf von Gurgan. Im Osten trennt eine schmale Wasserstraße die Insel vom Festland. Diese Straße stellt eine Verbindung zwischen dem Golf von Gurgan und dem Kaspischen Meer her. Das Klima auf der Insel gleicht dem allgemeinen Klima im Norden Irans. Die Winter sind gemäßigt, die Sommer warm, gemäßigt und mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Der geschichtliche Verlauf der Insel zeigt, dass sie zeitweise als Handels- und Wirtschaftszentrum galt. Die sensible Lage verursachte auch Konkurrenzkämpfe zwischen den Kolonialisten, nämlich dem russischen Zarenreich und Großbritannien. Schließlich wurde die Insel 1836 von den Russen besetzt. Nach dem Untergang der Zaren wurde 1921 ein Freundschaftsabkommen zwischen Iran und Russland unterzeichnet. Die Insel ging wieder zurück an Iran. Die Insel, historisch von Bedeutung, hat in verschiedenen Epochen wichtige Rollen übernehmen müssen. Heute ist sie ein wichtiges Touristenzentrum im Norden Irans. Manch Historiker glaubt, dass es sich um die Insel Abeskun handelt, auf der Sultan Mohammad Khwarazm Schah ablebte. Die Insel Orshuradeh ist ein geeigneter Lebensraum für verschiedenste Tierarten, gleichzeitig aber auch ein sehenswürdiger Touristenort. Zurzeit ist sie einer der Fischfangzentren am Kaspischen Meer. Zudem werden hier Kaviarfische gezüchtet, sodass es sich um eines der wichtigsten Produktionszentren handelt. Seebusse und zahlreiche Motorboote zeigen den Touristen die Seelandschaft und die Küstenregionen vom Meer aus. Zudem können sich Besucher in den Restaurants mit Kaviarfischen stärken. Die Insel zieht jährlich tausende Touristen an. Der Montagsbazar und das Pferderennen in Bandar-e-Turkaman gehören zu den besonderen Events in dieser Stadt. Jeden Montag werden Vieh- und Landwirtschaftsprodukte sowie Handwerk feilgeboten. Das Handwerk in dieser Region besteht aus Teppichen, Brücken, Filzuntersätzen, Kelims und Seidenstoffe in unterschiedlichsten Farben und Mustern. Nach Bandar Tolkaman gehen wir im zweiten Teil der Sendung in die Stadt Kort Kui, südlich davon. Sie liegt im Westen von Golestan. Im Norden liegt demnach Bandar Tolkaman, im Süden grenzt es das östliche Elburz-Gebirge und die Provinz Semnan, im Westen an Großraum Gurgan und im Osten an die Stadt Bandar Gas. Die wichtigste Stadt in diesem Großraum ist Kort Kui. Das Klima ist ein gemäßigtes kaspisches. Zur Geschichte kann man sagen, dass zur Zeit des Safawiden-Königs Schah Abbas eine Gruppe Kurden aus dem Westen Irans als ganzer Stamm nach Mazandaran und Essarabad zog, daher auch die Bezeichnung Kort Kui. Die Haupteinnahmequelle in dieser Region ist die Landwirtschaft. Zu den wichtigen Produkten gehört Baumwolle, Weizen, Reis und Soja. Kort Kui verfügt über saftige Weiden, Wälder und Wiesen. Die ertragreiche Erde und der Ausbau der Landwirtschaft führt dazu, dass sich hier Industrie ansiedelt, die sich auf Landwirtschaft und derartige Produkte konzentriert, zum Beispiel Baumwollfabriken, Seifenfabriken, Ölfabriken und Reisverarbeitungsanlagen, Holzwerkstätten und Futterwerke für Geflügel. Das Handwerk in dieser Stadt besteht aus Filzuntersätzen, Schilfrohrprodukten, Wollschrümpfen und Steier für Frauen für das Abendgebet. Unter den archäologischen Werken in Kort Kui kann man den Ziegelturm Rod Khan nennen, ein über 1000 Jahre altes Gebäude, das dem Gumbade Corvus Turm sehr ähnlich ist. Später dazu mehr. Dieser Turm gilt gleichzeitig als Grabstätte eines Generals aus Tabaristan. 407 nach Hijra wurde der Turm gebaut. Das geht aus den Inschriften auf Kufi-Schrift am Turm hervor. Des Weiteren schmücken Verzierungen mit Ziegeln und Stückarbeiten das Gebäude. Es stand auf der Seitenstraße. Im Großraum Kort Kui trifft man noch auf einige Imamzadeh, Nachfahren des Propheten und der Imame, und einige historische Hügel mit archäologischen und religiösen Wert.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ramadan, Monat des Segens.
Ramadan, der Monat des Segens. Wir beginnen unseren heutigen Sonderbeitrag mit einem Wort von Imam Ali, gegrüßt sei er. Er hat gesagt: Sei nicht wie jemand, der auf die Seligkeit im Jenseits hofft, aber sich nicht anstrengt und keine guten Taten begeht. Sei nicht wie jemand, der weiß, dass der Weg, den er geht, falsch ist und er umkehren muss, aber die Umkehr verschiebt. Sei auch nicht wie jemand, der die Guten und Rechtschaffenen liebt, aber nicht wie sie handelt, die Sünde nicht mag, aber in der Praxis einer von ihnen ist. Thank you. Gott hat dem Menschen verschiedene Fähigkeiten mitgegeben. Er kann sowohl die Vollkommenheit erreichen, als auch an den Abgrund zur Vernichtung geraten. Immer wird er zwischen Gut und Böse hin und her gezogen, aber seine gottgegebene Natur lässt ihn vor den hässlichen Dingen fliehen und macht ihn der Rechtschaffenheit zugeneigt. Was den Menschen vom rechten Weg abhält, ist die Sünde. Die Sünde schwächt die Grundlagen der Moral und des Glaubens. Gott hat den Menschen durch seine Offenbarungszeichen von den Gefahren der Sünde gewarnt. Molavi Rumi, der bekannte iranische Mystiker und Dichter, bringt eine interessante Metapher. Ein Mann pflanzte mitten auf dem Weg einen Dornenstrauch ein. Jeder, der vorbeikam, beklagte sich und sagte, er soll den Strauch ausreißen. Doch er hörte nicht darauf. Die Wurzeln des Dornenstrauches wurden immer kräftiger und der Mann immer älter und schwächer. Schließlich war der Dornenstrauch so groß und stark geworden, dass der Mann nicht mehr in der Lage gewesen wäre, ihn zu entfernen, auch wenn er das gewollt hätte. Mit diesem Beispiel spielt Molavi auf einen Menschen an, in dem schlechte Eigenschaften Fuß gefasst haben. Solange der Mensch noch jung ist und die schlechten Eigenschaften noch nicht richtig in ihm verwurzelt sind, sollte er die Gelegenheit nutzen, um sie abzubauen, denn je älter er wird, desto tiefer wird das Schlechte in ihm Wurzeln schlagen, während er selber umgekehrt immer schwächer werden wird. Das Sündigen wirkt sich negativ auf Geist und Seele des Menschen sowie auf die gesellschaftlichen Verhältnisse aus. Viele Missstände gehen darauf zurück, dass der Mensch nicht die Lehren Gottes befolgt. Ein hässliches Verhalten legt sich wie ein dichter Schleier über den Verstand des Menschen und verhindert, dass er zwischen Gut und Schlecht, Recht und Unrecht unterscheiden kann. Das Absinken in blinde Wünsche des Egos nimmt dem Menschen die Kraft, richtig zu denken und lässt ihn in Ignoranz und Irrtum verfallen. Ein anhaltendes Sündigen ist ein Zeichen dafür, dass die Vernunft den Gelüstern unterlegen wurde. Sünden führen dazu, dass göttliche Segnungen auf dem Weg der Nichtbeachtung seiner Gebote ausgenutzt werden. Deshalb nimmt Gott den Sündigern den Segen wieder fort, damit sie vielleicht von ihren Sünden ablassen. Ein Gefährter Imam Alis berichtet, ein Mann kam zum Imam und beklagte sich über die Dürre in seinem Dorf. Der Imam sagte, bitte Gott um Verzeihung deiner Sünden. Ein anderer beklagte sich über seine Armut und auch ihm empfahl er, der Imam, dass er um Vergebung bitten sollte. Da fragte ich den Imam, warum sagst du jedem, der um einen Segen bittet, dass er um Gott um Verzeihung bitten soll? Der Imam erwiderte, es ist ein göttliches Wort aus dem Koran, dort nämlich, wo Noah zu seinem Volk spricht. Bittet euren Herrn um Vergebung, denn er ist voller Vergebung, damit er segensreichen Regen hintereinander aus dem Himmel auf euch herabschickt und euch mit großem Besitz und vielen Kindern hilft und euch mit üppigen Gärten und fließenden Strömen ausstattet.
Sündigen lässt das Herz hart werden. Infolge des ständigen Sündigens verliert der Mensch die ergebene Haltung gegenüber Gott. Er verliert auch seine innere Ruhe, denn durch die ständige Sünde verliert er die Verbindung zu Gott und die göttliche Rechtleitung. Aber die tadelnde Seele im Menschen hält ein Türchen für die Umkehr auf. Nicht alle Sünder hören auf diese innere mahnende Stimme und kehren um. Wer tief in die Sünde versunken ist, hat die Folgen seines Tuns vergessen und Satan rückt ihm das Sündigen in das schönste Licht. Aber es gibt eine Gruppe, die das Gewissen nicht in Ruhe lässt. Die reuevolle Umkehr ist gemäß dem Islam das beste Mittel, sich vor den Folgen des Sündigen in Sicherheit zu bringen. Die reuevolle Umkehr beugt auch weiteren Sünden vor. Einige Sünden bereiten nämlich den Boden für eine Reihe von weiteren Untaten. Aber die reuevolle Umkehr führt zur Vergebung und stärkt die Hoffnung des Menschen und vermindert seinen Kummer. Sie hilft dem Menschen, sein Verhalten zu ändern und seelisch zu gesunden. Einmal ging Malike Ashtar, der Befehlshaber des Heeres Imam Ali Salihi Salam, über den Markt, als er einen Mann zum Scherz und um seinen Kumpanen zum Lachen zu bringen, eine Handvoll Abfall auf ihn streute. Malik schaute ihn nur an, streifte den Abfall vom Gesicht ab und setzte seinen Weg fort. Die Freunde des dreisten Witzboldes hatten Malik Ashtar, den Befehlshaber des Heeres, erkannt. Sie sagten zu ihrem Kumpanen: Wehe dir, er wird dir das gehörig vergelten. Da geriet der Tollkühne in große Besorgnis und bereute seine Frechheit. Er lief Malik nach, um ihn um Verzeihung zu bitten. Da sah er den Befehlshaber des Heeres in eine Moschee gehen und dort das Gebet verrichten. So setzte er sich in eine Ecke, bis Malik das Gebet beendet hatte. Dann ging er ängstlich auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Erde und bat um Verzeihung. Malik richtete ihn auf und sagte dann: Ich bin in die Moschee gekommen, um Gott zu bitten, dir zu vergeben. Ich habe für dich gebetet, Gott wird dir, wenn er will, vergeben. Der Mann war sehr gerührt. Ihm kamen die Tränen und er dankte Gott dafür, dass der starke, mächtige Malik, der ihn ohne weiteres hätte hart bestrafen können, ihm seinen Fehler verziehen hatte. Rechtschaffene Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie anderen ihre Fehler verzeihen. Gott hat diese Eigenschaft im Koran gelobt und der Prophet hat gesagt: Ihr solltet verzeihen, denn Verzeihen trägt zu eurer Größe bei. Verzeiht einander, damit ihr Gottes Wohlwollen findet. Vergebung stärkt die guten Beziehungen. Wenn jeder hartnäckig auf seinen Recht bestehen würde, würde das Leben für alle bitter. Wenn aber jemand seinem Gegenüber verzeiht, nimmt er positiv auf ihn Einfluss. Es ist auch für ihn selber gut. Wut- und Hassgefühle wirken sich negativ auf den Körper des Menschen aus. Sie können das Immunsystem stören und Herz- und Gefäßerkrankungen hervorrufen. Menschen, mit ihren Freunden und ihren Verwandten gute Beziehungen haben, sind umgekehrt viel gesünder. Natürlich hat das Verzeihen auch seine Grenzen. Darüber sagt Imam Sajjad alaihi salam: Jemand, der dir Schlechtes angetan hat, hat das Recht, dass du ihm verzeihst. Aber wenn du weißt, dass es schadet, wenn du ihm verzeihst, musst du ihn auf gesetzlichem Wege seiner Strafe zuführen. Vergebung ist nicht richtig, wenn sie den Unrechttuenden ermuntert und kühner macht.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Muhtabat mit dem Titel Chera Chera. Das heißt, warum, warum? Thank you.
دلی یا دلبری یا جان و یا جان نمیدانه، دلی یا دلبری یا جان و یا جان نمیدانم، همه هستی تویی فی الجمله این و به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمی بینم، به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمی دانم. یا جز غم غم عشق تو درون دل نمی‌آید،
شکستی عهد یا هستی برام پیمان نمیدارم چه بیروزی کسر یارم که از وصل تو محروم چرا شد قسمت بختم ز تو چرا شد قسمت بختم ز تو هرمان نمیدارم. Thank you.
کفن کجا سرگشته می‌دارد سر زلف پریشانت چه می‌خواهد از این مسکین سرگردان
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. In diesem Beitrag stellen wir die geehrte Zeynep Kubra, ein Vorbild für Gelehrsamkeit, Tapferkeit und Standhaftigkeit, vor. Zeynep Kubra wurde als Vorbild für Opferbereitschaft und als Botschafterin von Karbala bekannt. Sie ist die Tochter Imam Alis a.s. und der Prophetentochter Fatima a.s., Fürstin der Frauen beider Welten. Gemäß einer Überlieferung ist Zeynep am 5. Jamadil Awwal des islamischen Kalenders 6 Jahre nach der Hijra in Medina zur Welt gekommen. Es heißt, dass Fatima a.s. und Ali a.s. den Propheten Gottes baten, aufgrund göttlicher Eingebung einen Namen für seine Enkeltochter auszusuchen. Der Prophet nahm das Kind in seine Arme und wartete auf eine Inspiration. Da erschien ihm der Engel Jibril, Gabriel, und sagte, er solle sie Zeynep nennen. Zeynep bedeutet Schmuck des Vaters. Zeynep hat bewiesen, dass sie diesen Namen verdient hat, denn sie gereicht ihrem Vater und ihrem Großvater und der islamischen Geschichte durch Erfüllung ihrer Mission zur Ehre. Der Prophet küsste Zeynep und sprach, ich empfehle allen, dieses Mädchen zu achten, denn es ist wie Khadija, seine Gemahlin. Khadija hatte durch ihre Opferbereitschaft zum Propheten und des Islams große Hilfe geleistet und auch Zeynep hat sich durch ihre Selbstopfer und ihre Ausdauer auf dem Wege Gottes große Verdienste um den Erhalt des Islams gemacht. Zeynep a.s. wuchs in einer besonderen Familie auf. Ihr Großvater war der Prophet Gottes, ihr Vater Ali, dessen größte Schütze, und ihre Mutter Fatima, eine liebevolle Tochter für den Propheten Gottes. Zeynep hat in ihrer Kindheit bei dem Propheten Gottes Dienstbarkeit und Glauben erlernt. Ihr Vater lehrte sie Islamwissen wie die Erklärung des Korans und ihre Mutter lehrte sie Ausdauer und Erkenntnis. Es steht in den Überlieferungen, als Imam Ali a.s. sich in Kufa niederließ, baten die Frauen in dieser Stadt um Erlaubnis, Zeinab zu besuchen und von ihr über den Islam zu erfahren. Ali a.s. willigte ein und die Frauen versammelten sich bei Zeinab und sie erklärte ihnen den Koran und vermittelte ihnen Islamwissen. Es war gegen Lebensende des Propheten Gottes, als die noch kleine Zeinab zum Großvater kam und von einem Traum erzählte. O Prophet Gottes, gestern habe ich von einem schweren Sturm geträumt, der die ganze Welt in Dunkelheit hüllte, und ich wurde von diesem Sturm hin und her geworfen. Da suchte ich bei einem großen Baum Schutz und hielt mich an einem Ast fest. Aber der Sturm riss diesen Baum mit den Wurzeln aus und ich fiel zu Boden. Ich suchte bei einem anderen Ast dieses Baumes Schutz, aber auch dieser Ast zerbrach. Dann hielt ich mich an einem dritten Ast fest, auch dieser wurde von dem Sturm zerbrochen. Ich suchte Schutz bei zwei Ästen, die miteinander verwachsen waren, und diese brachen auch plötzlich entzwei, und da bin ich aufgewacht. Der Prophet weinte lange und heftig, nachdem Zeinab ihm diesen Traum erzählt hat. Dann sagte er: Der Baum, bei dem du als erstes Schutz gesucht hast, ist dein Großvater, der bald die Welt verlässt. Die beiden nächsten Äste waren deine Mutter und dein Vater, welche ebenso sterben, und die beiden darauf folgenden Zweige waren deine beiden Brüder, Hassan und Hussein a.s., wegen deren Leiden die Welt verfinstert wird.
Nach dem Verscheiden des Propheten Gottes, Salawatullah alai, begann ein schwerer und kummervoller Abschnitt im Leben von Zeinab. Doch sie hatte keine Angst vor den Schwierigkeiten und war standhaft. Als ihre Mutter Fatime das Recht Ali a.s. auf die Nachfolgerschaft des Propheten und ihr Eigentumsrecht auf Fadak verteidigte, war Zeinab an ihrer Seite. Sie war damals nur 4 Jahre alt. Zeinab hat später über diese Ereignisse berichtet. Sie wird daher auch Muhaddisse, Kennerin von Überlieferungen, genannt. Fatime Zahra hat ihren erhabenen Vater, den Propheten, nur einige Monate überlebt. So konnte Zeinab nur 5 Jahre die Liebe ihrer Mutter erfahren. Diese 5 Jahre waren angefüllt mit schönen und bitteren Erinnerungen und haben Zeinab auf die Fortsetzung ihres Weges und größere Probleme vorbereitet. Zeinab hat ihre Mutter Fatime alaiha salam nach dem Verlust des Propheten Gottes nicht mehr fröhlich gesehen. Fatime Zahra hat den Verlust ihres Vaters, des Propheten Mohammed, der sie immer unterstützt hatte, so sehr beweint, dass sie zu denen gezählt wird, die in der Geschichte wegen ihrer Tränen bekannt wurden, wie die Propheten Adam, Jakob, Josef und Imam Sajjad alaihi salam. Zeinab ist in diesen wenigen Monaten, die ihre Mutter nach dem Tode des Propheten noch lebte, nicht von ihrer Seite gewichen. Sie hatte den Tod des Großvaters und die endlose Trauer ihrer Mutter erlebt und wurde Zeuge, wie das Volk dem Prophetenhaus das Recht auf die Lenkung der Muslimgemeinschaft verwehrte. Sie übte sich in Geduld und zog ihre Lehren aus dem Geschehen, und so wurde sie vorbereitet auf ein hoch größeres Leid, das sie erwartete. Aus der Rede ihrer Mutter Fatime Zahra alaiha salam in der Prophetenmoschee und den zahlreichen Ansprachen ihres Vaters Ali alaihi salam lernte sie den Widerstand gegenüber dem Unrecht, so dass sie ihre später im Palast des Ibn Ziyad und des Yazid in Kufa, Irak, und in Scham, altes Syrien, mutig und klar deren Unrecht und Verbrechen aufdecken und den Islam und das Recht des Prophetenhauses auf die Führung der Muslime verteidigen konnte. Nachdem Fatime Zahra alaihi salam den Märtyrertod fand, erlebte Zainab viel Leid. Einer der Gründe war, dass man ihrem Vater Ali alaihi salam das Recht auf die Nachfolgerschaft des Propheten verwehrte. Zainab hatte zwar schon als kleines Mädchen ihre liebevolle Mutter verloren, aber sie war in der Schule des Propheten salawatullah alaihi und Fatimas und Alis aufgewachsen und deshalb hegte sie nicht einen Augenblick Zweifel an ihrem Ziel und ihrem Weg. Ali hat Zainab wegen ihrer Reinheit und Gottesfürchtigkeit und ihrer hohen Moral gelobt. Er hat Hassan und Hussein gesagt, dass sie nie ihre Schwester alleine lassen sollen. Zainab war ins Heiratsalter gekommen. Abdullah, der Sohn des Jafar Tayyar und Neffe Alis alaihi salam, hielt um ihre Hand an. Ali willigte ein, denn Abdullah war ein rechtschaffener, gläubiger junger Mann. Sie einigten sich auf eine Morgengabe in dem bescheidenen Maße wie die Morgengabe, die Ali der Mutter Zainabs, Fatime Zahra alaihi salam, gegeben hatte. Während der Vermählung stellte Ali eine Bedingung und sagte zu Abdullah, dass er Zainab niemals daran hindern sollte, falls sie mit Hussein eine Reise antreten wolle. Abdullah willige in dieser Heiratsbedingung ein. Ali hatte diese Bedingung gestellt, weil Zainab ihren Bruder Hussein sehr liebte. Der Gemahl von Zainab war wohlhabend, aber Zainab strebte nicht nach einem luxuriösen Leben, sondern ihr war es wichtig, den Bedürftigen zu helfen, also führte sie lieber ein bescheidenes Leben. Auch Abdullah ibn Jafar war für seine Großzügigkeit und seine Hilfen an die Armen bekannt. Aus ihrer Ehe gingen 3 Söhne und 2 Töchter hervor. Im nächsten Teil werden Sie noch mehr über Zainab al-Kubra erfahren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
موسیقی